Da kann ich vielleicht als Anfang so ein bisschen eine Geschichte erzählen von meinem Sohn. Wir sind in Bad Gandersheim an der Bibelschule, Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Und mein Sohn hat irgendetwas Gutes gemacht, ich weiß nicht mehr was. Aber seine Mutter hat ihm dann gesagt, der dürfte in das Café Agape gehen und ihm an sich ein Glasse, also ein Eis, kaufen. Dann ist er dorthin gegangen und kam in das Café Agape, da im Glaubenszentrum, wo die Schüler sind. Und auf einmal hat er dann gemerkt, er ist das einzige Kind im Raum und das war ihm dann doch zu peinlich, da hat er auf sein Eis verzichtet. Aber er hat dann nachher uns gesagt, dass am Vorbeigehen an einem Tisch er ein Gespräch zwei Schüler dann mitbekommen hat, wo der eine gefragt hat, du, was denkst du über diese und diese Frage? Und der andere hat gesagt, ja, meine Meinung ist nicht interessant. So, Gott sei Dank, das schlägt sich ein bisschen nieder dann mit den Schülern und die schätzen das auch, zu lernen, dass ihre Meinung eben nicht ist das ist, was zählt, sondern Gottes Meinung. So, als Anfang jetzt zu unserem Vortrag, ich möchte euch ein Gleichnis erzählen. Stell dir vor, du hast jemand dein Auto ausgeliehen, weil du eine Woche weg sein wirst und du wirst es nicht brauchen in dieser Zeit. Du kommst dann zurück von dieser Woche und dein Freund sagt, du, ich habe gesehen, dass einiges an deinem Auto kaputt war und ich habe es in Ordnung gebracht. Wie wirst du reagieren? Ich denke, das hängt wahrscheinlich von dem ab, was er genau gemacht hat. Sagen wir, er hat entdeckt, dass eine der Sicherungen kaputt ist. Und der Ventilator darum seit Jahr und Tag nicht mehr funktioniert. Der hat das realisiert, gesucht, welche Sicherung das wäre, hat eine Sicherung gekauft und eingebaut. Und da läuft der Ventilator jetzt wieder. Das wäre erfreulich, du wärst sicher darüber glücklich. Aber wenn es nicht die Sicherung wäre, sondern die Kupplung. Er realisierte, dass das Schalten immer schwieriger wurde und ahnte, die Kupplung müsste bald ersetzt werden. Er ging zur Garage, um dieses bestätigen zu lassen, und es war so. Du hast es nämlich seit langer Zeit versäumt, Getriebeöl da reinzumachen. Ja, der Mechaniker dann hat sogar darauf hingewiesen, dass auch die Reifen kein Profil mehr haben, die Bremsbacken fast völlig verbraucht sind und die Auspuffleitungen alle fast durchgerostet sind. Kein Problem, sagt dein Freund, er zahlt alles. Gerne. Und die Schlussrechnung wäre 4.000 Franken, 2.500 Euro. Wie wirst du jetzt reagieren? Ich vermute, in den meisten von uns wahrscheinlich werden sich zwei Reaktionen kämpfen. Zum einen sind wir dankbar und zum anderen, es ist uns ein bisschen peinlich. Könnt ihr das euch vorstellen? Vor allem, wenn wir überlegen würden, dass wir von all diesen Schäden hätten wissen müssen und wenn wir nachgeschaut hätten und dass sogar einige unsere eigenen Fehler sind, dann wird das Gefühl der Peinlichkeit sogar ein stärker. Dankbar, wow, super, wunderbar, herzlichen Dank, das ist lieb, bin ich froh. Peinlich. Oh, ich wünsche, du hättest es nicht getan. Ach, oh jemine, bin ich nicht so froh. Vielleicht werden wir es schaffen, als Hauptreaktion dann die Liebe des Freundes als echt und fröhlich erkennen zu können und sein Geschenk demütig und dankbar annehmen. Das wäre zu hoffen. Aber schade und letztendlich undankbar, wenn die Peinlichkeit überhand gewinnt und es uns nicht so wohl ist, wenn wir ihn wiedersehen. Das, finde ich, ist ein ziemlich gutes Gleichnis für unser Verhältnis zur Sünde und zur Gnade in der biblischen Seelsorge. Wenn Sie das B drucken, dann sieht man den Titel da. Darum heißt dieser Vortrag Gnade vor Recht oder das ganze Verhältnis zwischen Gnade und Recht. In der biblischen Seelsorge ist dieses Verhältnis zwischen Sündenerkenntnis und Gnadenerkenntnis ungefähr so, wie ich es hier in dem Beispiel beschrieben habe. Es gibt in uns allen viele Baustellen im Leben, von denen wir nicht wissen oder die wir schon hier und da eingesehen haben, aber wieder verdrängt oder die wir einfach nicht energisch nachgegangen sind. Das Auto unseres Herzens braucht dringend Reparatur, aber wir fahren einfach weiter. Doch Jesus ist in seiner Gnade bereit, unser Auto zu reparieren und alles zu zahlen. Vielleicht können wir dann ein wichtiges Detail in unserem Gleichnis ändern. Sagen wir, dass dein Freund dich nicht vor vollendete Tatsache stellt, sondern er wollte nämlich wissen, ob du sowieso vorhattest, das Auto zu ersetzen. Das war aber nicht dein Plan, weil du kein Geld hast. Also sagte er, weißt du, du brauchst 4 neue Reifen, die alten haben kein Profil mehr, Getriebeöl habe ich nachgefüllt, aber die Kupplung sollte ersetzt werden, die Auspuffleitungen sind durchgerostet, Bremsbacken sind fast durch, die müssen auch ersetzt werden, aber du, kein Problem, ich zahle das dir gerne. Und jetzt ist das Problem unserer Peinlichkeit etwas noch mehr herausfordernd. Denn der erste Schritt ist, dass wir zugeben müssen, dass das Auto schlecht gepflegt wurde. Versteht ihr? Und dies jetzt unserem Freund zur Last fällt. Er ist auch nicht steinreich, es wird ihm also schmerzen, Tausende von Franken oder Euros zu investieren. Die Versuchung wäre sicher da, dann zu sagen, ach komm, wir brauchen die neue Auspuffleitungen nicht zu ersetzen, sie gehen noch. Bremsklötze könnte sicher noch ein paar hundert Kilometer halten. Ob es wirklich nötig ist, die teure Kupplung zu ersetzen, ich weiß es nicht. Vielleicht fahre ich damit, bis ich stecken bleibe. Versteht ihr, was ich mit diesem Gleichnis punkto Seelsorge sagen will? Wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, um etwas in Ordnung zu bringen, tut er dieses Werk durch sein wunderbares Evangelium. Und das Evangelium sagt, dein Leben ist viel kaputter, als du es meinst. Aber ich zahle dir die ganze Reparatur. Das ist, könnte man so das zweischneidige Schwert des Evangeliums nennen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Johannes der Täufer, wo er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewarnt, vor dem künftigen Zorn zu fliehen, und dann mit vielen anderen Worten predigte er die gute Botschaft. Wo ist die gute Botschaft darin? Das ist genau, wie die gute Botschaft zu uns kommt. Sie als erstes sagt uns, dass vieles kaputt ist und wir haben es verdrängt, wollten es nicht wissen, haben es nicht gewusst, haben es nur geahnt und so weiter. Die gute Botschaft, nochmals, die gute Botschaft des Kreuzes sagt, dass unseren Charakter, unser Verhalten, unsere Wünsche und Verlangen und Gewohnheiten und Denkweisen viel kaputter sind, als wir es meinen. Aber Christus ist gekommen, um uns für alles Schlechte in unserem Charakter, unserem Verhalten, unseren Wünschen und Verlangen und Gewohnheiten und Denkweisen zu vergeben und sogar uns einen neuen Charakter, neues Verhalten, neue Wünsche, neues Verlangen, neue Gewohnheiten und Denkweisen zu geben. Das ist die Arbeit und die Freude der biblischen Seelsorge. Kannst du zweimal drücken? Da denke ich, da sind wir. Genau, das ist die Arbeit und die Freude der biblischen Seelsorge. Wir sind viel schlechter, als wir meinen, aber unser Herr ist auch viel besser, als wir meinen. Das Auto ist wirklich kaputt. Aber der Freund zahlt alles, auch wenn es ihm etwas wirklich kostet. Ja, noch mehr. Gerade darin, dass der Freund nicht nur die Sicherung repariert, sondern das ganze Auto neu macht, sehen wir das Ausmaß seiner Liebe. Ist das nicht so? Das ist ein guter Freund, wenn er meine Sicherung repariert und das Öl nachfüllt. Super. Wenn er aber anfängt, dann vieles zu bezahlen, was wir übersehen haben, da beweist er, was für ein Freund er wirklich ist. Wenn wir also weigern, zuzugeben, dass unser Auto wirklich Reparatur bedarf, werden wir seine Liebe in vollem Maß nicht wirklich erfahren. Versteht ihr? Wenn ich geistlich denke, Christus hat meine Sicherung repariert, habe ich ein anderes Dankbarkeitsverhältnis zu ihm, als wenn ich sage, Christus hat mein ganzes Auto bezahlt. Wenn wir klug und demütig sind, geben wir also gerne zu, dass das Auto kaputt ist und wir lassen es in Ordnung bringen. Denn er zahlt es ja. Was hast du zu verlieren? Nur etwas Stolz und ein falsches selber machen wollen. Wir haben aber gesehen, wie gut du oder wir das Auto pflegen können. Schauen wir jetzt, was Jesus zu tun vermag. Und darum der Titel dieses Vortrags, Gnade vor Recht. Glaube ich, da können wir wieder drucken. Nein, mach noch eins zurück. Genau, Gnade vor Recht, Gnade zuerst, dann Recht. Das ist der erste Punkt. Nur wenn wir realisieren, was das Jesus uns gnädig ist, können und werden wir uns getrauen, das Ausmaß unserer Not zuzugeben. Wenn wir irgendwie unterschwellig denken, oh, wenn ich zugebe, was für ein Sünder ich bin, dann kriege ich es nur auf den Deckel von dem zornigen Gott. Dann werden wir uns verteidigen und versuchen, ihn zu besänftigen und zu beschwichtigen, wie es die Heiden tun. Wenn wir aber realisieren, unser Gott ist uns gnädig, dann können und werden wir uns unsere wahre Not und das Ausmaß unserer Not zugeben. Seine Gnade zu sehen, motiviert uns, endlich zuzugeben, dass wir Hilfe bedürfen. Aufgrund Barmherzigkeit akzeptieren wir sein gerechtes Urteil. Spannende, äußerst praktische, wunderbare biblische Wahrheit. Jetzt kommen wir da zu Punkt 2. Jetzt kannst du nochmal drücken. So, wir können unsere Bibel da zu Jesaja 1 öffnen. Ich habe es da auf der Folie für diejenigen, die keine Bibeln dabei haben. Aber es ist natürlich gut, wenn man das Rascheln hört von Seiten und jemand das selber dann nachschaut. Ja, das ist gut. Ganz laut rascheln. Danke. Also überall in der Bibel sieht man diese Dynamik, dass der Herr uns wirklich klar machen will, dass wir sehr gegen ihn uns versündigt haben und dass unsere Sünde ein ernsthaftes Problem ist. In den Propheten vor allem, die zusammen ein Fünftel der Bibel ausmachen, Gott will uns, eben, es ist ein Fünftel der Bibel, Gott will uns da offenbar damit sagen, das ist wichtig. Das ist etwas, das er gerne betont. Vor allem in den Propheten sieht man diese Dynamik sehr klar. Und ich möchte euch darum die Propheten empfehlen. Wir sind wahrscheinlich als moderne Menschen nicht gerade diejenigen Menschen, die zu sehr dazu neigen, unsere Sünde ernst zu nehmen. Vielleicht ist das der Fall, aber hauptsächlich wahrscheinlich die meisten von uns werden wohl das andere Problem haben. Unterschwellig, schnell zu denken, da kann das wirklich so schlimm sein. Und ein Grund, warum wir diese Ernsthaftigkeit unserer Sünde nicht wahrnehmen wollen, ist nämlich, dass wir Gottes Güte und Gnade, die ebenfalls auch sehr in den Propheten betont wird, zu wenig begriffen haben. Ein Beispiel hier anhand von Jesaja 1. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt nicht. Mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr noch doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms. Das ist natürlich ein Wort für Sie, wie wenn ich sagen würde, es ist wie Hiroshima. Oh. Übergeblieben ist allein die Tochter Zion wie ein Häuslein im Weinberg. Wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Hiroshima, wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliches Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt. Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eure Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure böse Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. So kommt denn, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. Wow. Der erste Punkt seht ihr, Gnade führt zum Recht oder Gnade vor Recht. Und merke als erstes, wie diese ganze Stelle, die Stelle als Ganzes argumentiert. Höre zu, sagt der Herr am Anfang, dann weist er das Volk ganz scharf zurecht, listet ihre Sünden auf, beschreibt, wie er sie sieht, beschreibt ihre ganze Schlechtigkeit. Er ruft zur Umkehr auf und dann schließt mit dieser Ermutigung. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das ist wirklich eine wunderbare Stelle, obwohl vielleicht beim ersten Blick wir uns vielleicht vor dem Ton zurückschrecken. Bleibt also dabei, ich werde euch, so Gott mir hilft, erklären, warum die Stelle auch als Ganzes wunderbar ist. Wunderbar ist nicht nur diese Verheißung am Schluss, sondern auch die Stellen vor und nachher. Das Erste, was von dieser Stelle wahrzunehmen ist, das, was sicher uns als erstes als Eindruck dann gemacht wird, ist, wie krass die Beschreibung der Sünden sind. Jesaja listet ihre Sünden in sehr heftigem Ton auf. Er sagt, ihr seid dümmer als Ochsen und Esel. Wenn ihr das zu Hause probiert mit eurer Frau oder okay. Wir wissen, was da zu erwarten wäre. Da kommt Gott und sagt, Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel kennt seinen Herrn, du kennst mich nicht. Boah. Sie sind so voller Sünde, dass sie gänzlich krank sind, sagt er. Von der Fußsohle, Vers 6, bis zum Haupt nichts Gesundes. Beulen, Striemen, frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch gelindert sind. Krass, krass. Und wenn wir das in der Bibel lesen, dann natürlich verstehen wir mit Recht, aha, das ist ein Vorbild für mich, wie ich mit anderen auch reden soll. Puh. Also Jesaja macht das Volk auf Gottes Gericht und Züchtigung in ihrem Leben aufmerksam und er tut es sehr hart. Übrig geblieben, hört ihr die Ironie? Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion wie ein Häuslein im Weinberg. Wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Wenn der Herr sie nicht diesen geringen Rest übrig gelassen hätte, so wären sie Salzfeld wie Sodom. Boah. Und ja, der Herr, aua, spricht sie sogar nachher so an. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Oh Mann, Herr. Das ist das Erste, was uns sicher auffällt, wenn wir Gottes Perspektive uns über unsere Sünden hören. Damit ist natürlich jeder von uns gemeint. Es gibt vor Gott keine wirklich schlimme Sünden, die diesen Ton verdienen. Und dann gibt es meine Sünden, normale Sünden, die das nicht verdienen. Nein, wir sind alle gleich. Jeder von uns sollte, wenn er so etwas liest, innerlich sagen, ja Herr, so schlimm sind meine Sünden. Ich hasse sie. Ach, dass ich nicht mehr solche Dummheiten machen würde. Es tut mir so leid. Okay, das Erste. Es ist krass. Das Zweite, was wir da merken, dass Gott durch Jesaja zu Leuten spricht, die frommen wären. Er spricht von denjenigen, die Brandopfer bringen. Er spricht von denjenigen, die das Blut in seinen Vorhöfen bringen. Sie feiern Neumondfeste, Sabbate, Jahresfesten. Und Gott sagt, dass ihre Feste und Opfern ihm eine Last sind, sogar ein Gräuel sind. Puh, Herr, er kann ihre Heuchelei nicht ausstehen. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Wie soll ich das verstehen? Wir sollen die Stelle nämlich nicht so verstehen, dass die Sünde, die in jedem von uns ist, unsere Gebete und Opfer zu etwas macht, das Gott nicht gefällt. Versteht ihr? Wir kämpfen alle mit in uns wohnender Sünde. Und man soll nicht verstehen, aha, jeder sündhafte Mensch ist da gemeint, Gott hat kein Gefallen an irgendwelchen Menschen. Nein. Was wir verstehen sollen, ist, dass es selbst bei den reifsten und besten Christen Dinge im Herzen gibt, die so schlimm sind wie diese Sünden. Jesaja hat das ganze Volk, oder Gott durch Jesaja, angesprochen. Sie waren Heuchler. Wahre Christen sind nicht Heuchler, aber es ist in uns allen Heuchelei zu finden. Amen. Nicht so sicher? Man muss nur überlegen, was ist Heuchelei? Heuchelei ist, wenn ich etwas tue, als ob mein Herz dabei wäre, aber mein Herz ist nicht dabei. Und das kann genauso schnell passieren. Jetzt hört ihr mich alle fromm zu, aber ihr überlegt, welches Fußballspiel ihr gestern gesehen habt. Oder wie lange macht er noch, bis ich ins Bett komme. Das kann auch hat auch etwas Heuchlerisches an sich. So tun, als ob, aber mein Herz ist nicht da. Bei jedem Christ, in jedem Gottesdienst, und ich spüre das bei mir so oft, oh, jetzt bin ich am Heucheln, Ich singe zwar mit, aber mein Herz ist 1000 Meilen weg am Überlegen, was ich nach dem Gottesdienst mache. Wahre Christen sind also nicht Heuchler, aber Heuchelei ist bei uns zu finden. Also, darum, ich soll diese Stelle so verstehen, dass Gott diese Heuchelei in meinem Herzen mit dieser Ernsthaftigkeit ansieht. Ich soll und darf nicht denken, ja, das waren diese schlimmen Leute zu Zeiten von Jesaja. Sünde ist immer etwas, das der Herr verabscheut. Also, kurz zusammengefasst, ich sollte nicht so denken, aha, so denkt der Herr über mich als Person, sondern ich sollte denken, aha, so denkt der Herr über meine Sünden. So schlimm sind sie in Wahrheit und sehen sie aus. Kannst du nachfühlen, wie diese Sicht ihre Gebete und Räuchern und Opfern und Gottesdienste und Versammlungen für Leute in der damaligen Zeit sehr schwer anzunehmen wäre? Wie ernüchternd, wie schrecklich, wenn Gott ein Gottesdienst so sieht. Hast du das schon erlebt, dass der Herr dir eine Sünde in deinem Leben aufzeigen wollte und du hast dich geweigert, sie zu sehen? Du hast dich gerechtfertigt und entschuldigt. Du hast auf die schwierigen Umstände gezeigt, du hast da ihm aufmerksam gemacht, auf was die anderen gemacht haben, aber der Herr ist dir treu geblieben und hat immer noch gesagt, ja, okay, aber du? Und langsam durftest du erkennen, durch die Überführung des Geistes, ja, okay, all die anderen, aber ich habe ein Problem. Kann jemand sagen, das ist bei ihm auch passiert oder bin ich hier alleine? Ich liebe dieses Lied von den Schwarzen in Amerika, der Sklaven, die singen, it's me, O Lord, in the need of prayer. Ich bin's Herr, der Gebet bedarf. Not my father, not my mother, it's me, O Lord. Not my brother, not my sister, it's me. Das ist dieses Ziel Gottes an dieser Stelle. Er möchte, dass Israel sagt, ich bin's, ich habe Not. Er möchte, dass wir unsere Sünden in dieser Ernsthaftigkeit sehen. Sie sehen, wie sie sind, wie er sie sieht. Und um uns dabei zu helfen, bringt er dieses Argument oder dieser Grund, warum wir ermutigt werden sollen, das zuzugeben, am Schluss. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Wir brauchen dieses Wort nicht. Was wir sagen würden, ist, überlegen wir das zusammen. Diskutieren wir das zusammen. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist, wie es nur rot sein kann, wie Scharlach, so soll sie doch so weiß sein, wie es nur weiß sein kann, wie Wolle. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Die Sünden sollen schneeweiß werden. Wenn ihr umkehrt, die Gnade Gottes ist da. Ihr werdet des Landes gut genießen. Mit anderen Worten, Israel, dein Auto ist völlig kaputt. Es ist nichts mehr an ihm zu retten. Aber wir fangen an bei den kleinsten Schrauben und wir ersetzen das ganze Auto. Und ich zahle es. Die Gnade hilft uns zuzugeben, dass Gott recht hat. Eure Sünde wird getilgt, du kannst sie also ruhig zugeben. Nein, stärker. Eure Sünde wurde schon getilgt, es ist vollbracht. Also, wenn Gott dir etwas in deinem Herzen zeigt, überlege gut mit dem Herrn, wenn du auf einmal realisierst, wie blutrot sie eigentlich sind, hab keine Angst, sie wurden schon schneeweiß. Und diese Wahrheit hat eine extreme Relevanz für die Seelsorge. Ich möchte euch Tina vorstellen. Tina ist eine schöne junge Frau, Mitte 30, seit 8 Jahren Christ, treu in ihrem Glauben, hat es gern, ihrem Herrn zu dienen, ist aber unterschwellig sehr frustriert mit ihrem Leben. Sie hat keinen Mann gefunden. Sie ist sehr enttäuscht, dass sie noch ledig ist. Und dazu kommt die Situation, dass sie von einigen Freundschaften mit Geschwistern in der Gemeinde auch sehr enttäuscht ist. Die Freunde haben sich eher um ihre eigenen Bedürfnisse gedreht, als ihr zu dienen und sie zu lieben. Tina hat gemeint, dass sie gute Herzensfreunde jetzt bekommen würde als Christ. Doch auf einmal zogen sich einige ihrer Freunde zurück. Und jetzt fühlt sie sich verlassen. Wie es vorher, als sie noch nicht Christ war, der Fall war, das macht den Frust mit dem Single-Sein noch schlimmer. Jetzt ist sie oft mutlos. Ihre stille Zeit ist nicht mehr so, wie es einmal war. Warum, fragt sie, segnet mich der Herr nicht, wie er andere segnet? Sie haben Partner, Kinder, Freunde. Ich hock da alleine. Sie findet es schwierig, natürlich eine Beziehung aufzubauen und sich jemandem zu öffnen. Aus Angst, die Person könnte sie auch in Stich lassen. Das ist eine alltägliche, seelsorgerliche Situation. In dieser Situation ist wahrhaftig von Montag bis Sonntag Veränderung garantiert. Es geht um ihr alltägliches Leben mit ihren Gefühlen, Zufriedenheit, Freundinnen, Geschwistern aus der Gemeinde. Was braucht unser Freund Tina in dieser Situation zu wissen? Wie soll ihr Jesaja 1 helfen? Wenn man ihre Schilderung als erstes hört, dann kommt als erstes hoffentlich eine Reaktion des Mitleids und eine Barmherzigkeit mit der Person hoch. Ah, wir sehen, dass sie leidet. Wir wollen ihr helfen. Und der Kern der biblischen Seelsorge ist dies. Ich bin froh, dass Kurt das auch betont hat. Das einzige Ziel in der biblischen Seelsorge ist es, der Person zu helfen, in Christus Ähnlichkeit zu wachsen. Einziges Ziel, dass wir ihr helfen können, in Christus Ähnlichkeit zu wachsen. Wenn ihre Situation auch sich zunächst gar nicht ändert, aber sie könnte mit der Situation, genau wie Christus mit einer Situation umgehen würde, dann würden wir sagen, wow, dann ist das Problem eigentlich gelöst. Wenn es ihr gelingen würde, in dieser Situation genau wie Jesus zu reagieren, wow, dann hätte sie keine Probleme mehr. Sie wäre immer noch ledig, sie wäre immer noch mit Freunden unterwegs, die sich zurückgezogen haben. Aber das Ziel wäre von der biblischen Seelsorge, von Gottes Blickwinkel erreicht. Das Wort Gottes verspricht uns nämlich nicht, dass unsere Umstände angenehm werden. Und das sagen alle laut, Amen. Aber es verspricht uns, dass wir verändert werden, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist das einzige Ziel. Und darum ist auch das einzige Problem, die Teile ihres Lebens, an unseres Lebens, in dem wir nicht wie Christus sind. Was ist der Weg dorthin? Das wunderbare Evangelium. Christus hat uns vergeben. Er hat uns ein neues Herz geschenkt. Wie hilft Tina? Jesaja 1. Da ist zum Beispiel die ganze Frage ihres Glücks. Tina ist unzufrieden und unglücklich und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sie keinen Mann bzw. keine enge, verlässliche Freunde gefunden hat. Um was geht es bei dieser Tatsache? Überlegen wir zusammen. Ich bin unzufrieden und unglücklich, weil ich nicht einen Menschen als Partner oder Freund gefunden habe, obwohl ich dich her habe. Ui. Versteht ihr? Ist das nicht eigentlich eine der schlimmsten Formen des Götzendienstes? Ich habe dich her, aber du bist mir nicht genug. Ich möchte auch einen Partner haben. Und wenn ich diesen Partner nicht habe, aber dich habe, dann bin ich unglücklich. Aber wenn ich den Freund hätte und dich, dann wäre ich glücklich. Oh Herr, so schlimm bin ich? Bin ich wirklich so schlimm? Oder um was geht's, wenn ich unzufrieden bin? Geht es mir nicht darum, ich will es anders haben, als du, Herr, es für mich bestimmt hast? Wie die Kinder Israels murre ich gegen Gott. Ich möchte es bequemer haben. Okay, es geht nicht um Wüste und Manna und Wasser, sondern um Freundschaften und Beziehungen und Einsamkeit. Aber ist es im Kern nicht gleich? Geht es nicht darum, genau wie es bei Israel war, zu akzeptieren, dass der Herr mich in diese Situation gestellt hat? Und ja, dankbar zu sein für seine Fürsorge und für das, was ich habe? Glücklich ihn zu preisen, ihm zu dienen und nicht zu fordern, dass meine Situation anders aussehen muss, bis ich glücklich bin, bis ich Freude habe? Und versteht ihr, wie Jesaja 1 diese Situation erklärt? Wie wird es Tina ergehen, wenn sie auf einmal realisiert, Moment, ich bin nicht Opfer all dieser anderen Leute, ich bin selber schlimm. Das ist der Prozess, und ich unterstreiche das Wort Prozess der biblischen Seelsorge, dass wir in der Begleitung mit ihr sie dazu führen, dass sie sieht, dass sie nicht das schuldlose Opfer anderer Menschen ist, sondern selber schlimm. Wie wird es ihr ergehen? Das wird eine sehr harte Erkenntnis sein. Es wird ihr schwer fallen, das zuzugeben, und da hilft dieser Ansatz. Gnade führt zum Recht oder Gnade vor Recht. Kommt und lasst uns das überlegen, Tina. Wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Der Herr ist nicht überrascht, dass Tinas Herz so schlecht ist. Sie mag überrascht sein, andere mögen überrascht sein, aber der Herr ist nicht überrascht. Hoffentlich bist du auch nicht überrascht. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, der weiß, was in unserem Herzen steckt, soll sie doch schneeweiß werden. Gnade führt zu Recht. Gnade ermöglicht es uns, ohne zusammenzubrechen, unsere Sünde in diese Heftigkeit und Ernsthaftigkeit zuzugeben. Ja, mein Auto ist völlig kaputt und ich habe es kaputt gemacht. Aber der Herr wird mir ein neues geben. Ich darf ruhig zugeben, was ich verbockt habe. Und Gott ist dann sogar besser, und ich fasse das jetzt kurz zusammen mit dem Punkt 3, also nochmals drücken. Es ist nicht nur, dass Gnade zum Recht führt, sondern Recht führt auch zur Gnade in Seelsorge. Je mehr ich meine Sünde sehe, desto größer wird Gottes Heil in Jesus Christus in meinem Leben sein. Also es ist nicht nur so, dass Tina geholfen wird, weil Gott ihr vergibt, ihre Sünde zuzugeben, sondern wenn sie ihre Sünde zugibt, da auf einmal wird Jesus größer. Sie darf begreifen, dass Gottes Gnade besser ist. Dass ihre Sünde zwar schlechter ist, aber dass Gottes Gnade besser ist. Und das wird natürlich, das Beispiel des Autos wieder zu nehmen, Gott wird natürlich größer, wenn er nicht nur mein Öl nachgefüllt hat, sondern wenn er das ganze Auto ersetzt hat. Je mehr ich erkenne, wie kaputt mein Auto ist und dass dies mein eigenes Verschulden ist, desto mehr werde ich realisieren, was ich meinem Freund und Retter Jesus Christus schulde und wie ich ihm dankbar bin. Je mehr ich meine Sünde sehe, desto größer wird Gottes Heil in Jesus Christus in meinem Leben sein. Und das ist auch ein Anliegen von den Propheten. In den Propheten werden wir immer wieder davon lesen, dass sie sagen, Gott bringt ein furchtbares Gericht auf Israel und er wird sie vernichten. Zum Teil wird es so heftig formuliert. Und wir dürfen wissen, nicht nur, ja, Herr, das habe ich verdient, sondern, oh, dieser Vernichtungsurteil ist auf meinem Heiland gefallen. Das, was ich verdient habe, hat er an meine Stelle getragen. Und darum, wenn ich all diese schrecklichen Gerichtsstellen lese, die sind auch Teil der guten Nachricht, weil ich in ihnen sehe, was Christus an meine Stelle getragen hat. Jetzt kurz Punkt 4, fasse ich dann zusammen. Geht es nicht mehr weiter? Okay. Gut. Punkt 4 ist, jetzt ist gegangen, das rechte Verhältnis. Wie ist das rechte Verhältnis? Soll ich eher die Schrecklichkeit der Sünde betonen? Soll ich eher die wunderbare Segnung der Gnade betonen? Und ich denke, dieses Prinzip ist am besten in unserem Herrn Jesus Christus wahrzunehmen. Man könnte es natürlich aus dem ganzen Bibel dann zusammenbringen. Aber es ist erstaunlich, wie Christus manchmal extrem hart war und wie Christus manchmal extrem sanft war. Und ich meine, ihr wisst, wie das gelaufen ist. Wenn der Mensch sich entschuldigt und rechtfertigt hat, dann ist er wie ein Hammer und wie ein Blitz gekommen. Und wenn der Mensch sich auf die Erde geworfen hat und gesagt hat, ich bin der Schuldige, dann hat er gesagt, ich verdamme dich nicht, geh und sündige hinfort nicht mehr. Sprich, in unser Umgang mit Leuten in der Seelsorge, es kommt darauf an, ob sie eher pharisäerhaft oder zöllnerhaft mit ihren Sünden umgehen. Rechtfertigen sie sich, so ist ein ernster Ton angemessen. Sind sie sich ihrer Sünden bewusst, dann brauchen sie nicht nochmals von uns, dass wir sagen, ja und wie. Wir haben ein Prinzip bei uns in der Familie. Wenn der Vater korrigiert, dürfen die anderen Kinder nicht sagen, ja, und ich füge noch hinzu, was Papi da gesagt hat. Weil das ist natürlich die Tendenz. Und ich sage immer wieder, hey, wenn Papi korrigiert, du schweigst. Also, wenn der Herr korrigiert und die Person es weiß, dann braucht sie nicht von uns zu wissen, ja und wie. Sondern da ist die Zeit, wo wir, wie unser Herr, sagen können, ich verdamme dich auch nicht. Gut, und drum komme ich da zum Schluss dann vielleicht habt ihr diese Zusammenfassung gesehen von meinem Referat in dem Einladungsblatt. Wenn jemand mich anklagt, reagiere ich automatisch demütig, hoffentlich. Was soll ich mich verteidigen? Mindestens ein Anklager oder Ankläger meint es immer gut mit mir, nämlich der Herr. Der Herr, der eigentlich mein schlimmster Ankläger ist, Jesaja 1, muss es nur lesen, oh Herr, siehst du so schlimm. Er ist mein schlimmster Ankläger, aber er ist gleichzeitig derjenige, der sagt, aber ich verdamme dich nicht, deine Sünde, wenn sie auch blutrot wird, wird schneeweiß werden. Amen. Ha, siehst du. Nochmals drücken. Yeah, siehst du. Wenn jemand mich anklagt, reagiere ich automatisch demütig. Was soll ich mich verteidigen? Mindestens ein Ankläger meint es immer gut mit uns. Amen. So. Ja, wenn ich jetzt ganz mutlos bin, dann sage ich, ja, alle harten Fragen stellt ihr Kurt morgen. Aber vielleicht ist der eine oder andere Verständnisfrage da. Ich werde es kurz machen. Dann. So, nur die Fragen, die unter die Nägel brennen. Sonst lassen wir euch ziehen. Seid ihr ermutigt?
Oh, ist gut.
Ich auch. Okay, komm, dann bete ich und lass euch dann. Vater, danke für deine Gnade und danke für deine Ernsthaftigkeit. Und wir wollen in diesen beiden wachsen. Wir möchten die Brille anziehen, dass deine Schrecklichkeit und Heiligkeit noch heiliger wird, noch schrecklicher wird, dass wir darum besser begreifen, wie wunderbar und herrlich deine Gnade ist. Ich bitte, dass diese zwei Wahrheiten uns ermutigen, treiben, weiterbringen, dass wir Menschen wie Tina in ihren Alltagsproblemen, dass wir uns selbst in unseren Alltagsproblemen die Wahrheit verkündigen dürfen und segnen dürfen in Jesu Namen. Der Herr geht mit euch, der Herr gebe euch dann eine sehr gute Nacht, Ruhe und bringe uns wieder zusammen morgen, frisch und bereit, sein Wort zu hören. Amen.